uns über die Vergebung der Sünden Gedanken machen, wie das alles so funktioniert. Ich habe am Sonntag darüber gesprochen, was Vergebung wirklich ist. Die Vergebung ist ein Gnadengeschenk Gottes an uns. Zuerst einmal, mir sind alle Sünden vergeben. Ich bin frei, ich bin rein, ich bin geheiligt, ich bin Kind Gottes. Halleluja. Ich bin jetzt in der Hand Gottes. Und das ist das Schöne dabei. Und heute wollen wir Fortsetzung machen über die Vergebung. Am Sonntag habe ich gesagt, wie oft wir vergeben müssen. In einem Jahr. In einem Jahr. 490 Mal am Tag. Und das mal 365. Da kannst du ausrechnen, in 10 Jahren sind ja ein paar Millionen. Ein paar Millionen. Wie oft wir täglich vergeben müssen, um in der Gnade Gottes zu bleiben. Und heute spreche ich über das Geheimnis der Vergebung. Die Vergebung ist ein Geheimnis, etwas Unerklärliches. Und ich kann dir heute eines versichern, wenn du vergibst, wirst du in 5 Minuten gesund. Kein Problem, aber du kannst dich vergeben. Und ich weiß, wie schwer vergeben ist. Weißt du, ist genauso, wenn du etwas Liebes hast, was dir gerne schmeckt, so Kirsch, Erdbeertorte und so weiter mit Schlagsahne, und die Mutter sagt, berühre das nicht, das ist nichts. Und ich weiß, wie das ist. Da gehst du vorbei und da lauft dir der Speichel dir zusammen, wie gut das schmecken würde. Die Versuchung ist dann so groß, dass du fast gar nicht widerstehen kannst. Und genauso ist die Vergebung. Die Vergebung ist etwas Seelisches. Vergebung ist etwas Geistliches. Vergebung ist etwas Sichtbares. Etwas, was man auch sieht und merkt, ich habe es jetzt vergeben. Wenn du vergeben hast, dann weinst nicht mehr über das, was passiert ist. Dann jammerst nicht mehr, dann klagst nicht, dann beschwerst du dich, dann lachst und machst einen Witz draus. Und solange du über die Schuld, die dir widerfahren ist, keinen Witz machen kannst, hast du noch nicht vergeben. Ja, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Verstehst? Das ist, was Jesus gemacht hat am Kreuz. So, über die Vergebung. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für das nächste Thema. Es geht wieder noch in Vergebung, denn Vergebung ist für mich diese Tage etwas so was Großes, was ich gar nicht fassen kann. Das ist, wenn die Leute das begreifen möchten, braucht man keine Seelsorge, braucht man keine Heilungsevangelisten, braucht man keinen Befreiungsdienst, braucht man gar nichts. Braucht man auch keine Gemeinde, wenn du vergeben kannst. Aber die Gemeinde versucht dir zu lehren, wie man vergibt. Deshalb wirst du auch in der Gemeinde angerempelt. Deshalb tritt dir irgendjemand auf die Hühneraugen. Deshalb machen die Leute die Probleme, damit du lernst, was ist Vergebung. Du läufst manchmal weg. Weißt du, deine Familie lehrt dir, was Vergebung ist. Die Familie ist die beste Schule für die Vergebung. Da musst du dem Mann vergeben, der Frau vergeben, den Kindern vergeben, den Enkelkindern vergeben, der Oma vergeben, dem Opa vergeben. Ja, du musst allen vergeben. Dem Nachbar links und rechts, oben und runter. So, Vergebung. Das Thema am Freitag wird sein, verdränge nichts. Aber damit du all das verstehst, solltest du die Predigt von Sonntag dir anhören, die heutige Predigt, und dann bereit sein für die Predigt für Freitag, verdränge nichts. Und dann am Samstag werde ich über das prophetische Wort sprechen, wie das funktioniert. Die meisten Leute verstehen das nicht, das prophetische Wort, missbrauchen das. Die denken, das, was in der Bibel drinsteht, das ist alles für sie. Und sie sind der Herrgott, sie sind die Allmächtigen, sie sprechen etwas und denken, das passiert. Nein, so geht es nicht. Du bist nicht der liebe Gott. Nur als Beispiel. Du bist nicht der liebe Gott. Du kannst nicht sagen, es werde Licht. Oder ich habe jetzt einen verrückten Evangelist oder Evangelisten gehört, diese Tage. Weißt du, die Charismatiker, die Wort des Glaubensbewegung und alles. Ich kann das Wetter befehlen. Und dann, pip, 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 verstehst? Und dann soll der Sturm aufhören, die Dunkelheit aufhören. Du, wenn das so wäre, und das sind Leute aus Texas gewesen. Leute, weißt du, da wo die ganzen Hurrikanen sind und so weiter. Warum tun sie nichts in ihrem Land? Warum gibt es so viele Überschwemmungen? Warum gibt es so viele Waldbrände? Warum gibt es so viele Katastrophen, wenn man über das Wetter befehlen kann? Der Mensch kann nicht über das Wetter befehlen. Das ist nur die Sache Gottes. Und wenn der Herr wird, er wird seinen Engeln befehlen. Und die Engel sind wie die Winde. Auch ich kann nicht befehlen. Hört nicht diesen Blödsinn der Charismatiker oder der Wort des Glaubensbewegung und den Wohlstandsevangelisten. Sie verlügen die Leute und dann wundern sie sich, bei mir funktioniert das alles nicht. Ich kann dir ganz einfach sagen, es funktioniert, wenn du dich auf der Bibel gründest. Nur auf die Bibel. Und das Wort Gottes geht in Erfüllung. Meine Worte, sagt der Herr, sind Geist und Leben. Oder in seine Wunden sind wir geheilt. Verstehst du? Da predigen sie, glaub an den Herrn Jesus Christus, in seine Wunden bist du geheilt. Du bist nicht geheilt in Jesu Wunden. Diesmal richtig. Diesmal Jesaja 53. Da heißt es, dass unsere Seele geheilt wird, unsere Ewigkeit geheilt wird. Deine Vergangenheit, da ist Vergebung nötig. und deine Zukunft hat Gott in seiner Hand. Du musst nur heute leben und um die Gnade Gottes bitten. Wir sind von der Gnade Gottes abhängig. Wir sind von der Gnade Gottes abhängig. Geschwister, deshalb das Wort hier, verstehe das Wort Gottes, verstehe das prophetische Wort. Und dann am Sonntag als Einstieg für das, was Bruder Hedgecock bringt, am Dienstag und Mittwoch, nur geistliche, reife Menschen hören Gottes Stimme. Verstehst du, solange du Baby bist, wirst du nicht in die Universität gehen. Du musst erst mal hier rüber langen und gucken, schaffe ich das oder nicht. Zur Einschulung, du musst geistlich reif sein. Der Lehrer kommt, wenn man geistlich reif ist, wenn man aufnahmefähig ist, wenn man reif ist für die Offenbarung Gottes, wenn du lang genug in der Wüste gewesen bist, dann hörst du die Stimme Gottes. Und dann verstehst du, in seine Wunden werden wir geheilt. Und zwar sind wir bereits geheilt, wir werden nicht geheilt. Ich bin in Jesus Christus und ich bin in der Ewigkeit vor Gott. Clean, rein, heilig, vollkommen, vollendet. Verstehst du, das Original ist wiederhergestellt, diese Heilung, meine Vergangenheit ist ausgelöscht, deshalb diese Vergebung heute. Und Dienstag, den 28. und 29. März, Mittwoch, den 29. März, werden wir Joseph Hedgecock hier haben. Ich sage nicht viel dazu, kommen musst du, anhören musst. Einmal jemand gehört haben, ist mehr wert als 1000 Worte und 10.000 Worte. Komm und höre. Und dann wirst du was lernen. Die meisten Leute wollen nur Holla Hopp haben, so geistlich, so ein bisschen rumtanzen und rumwackeln und schwärmen und so weiter. Nein, weißt du, was wir brauchen, ist eigentlich das Fundament. Bei den meisten ist das Fundament nicht da. Deshalb klappen sie auch zusammen. Deshalb brechen sie zusammen, wenn da eine Laus über die Leber läuft. Ja, das Wort Gottes. So, das Geheimnis der Vergebung ist mein Thema. Ein Mysterium, das kann man nicht erklären, das musst du erleben. Aber ich möchte nur andeuten, ich weiß, wie schwer die Vergebung ist, aus eigener Erfahrung. Weißt du, als ich die Kirche abgegeben habe, ich habe losgelassen, ich war Gott dankbar, dass ich die loslassen durfte, aber ich bin noch wochenlang, monatelang noch um die Kirche herumgefahren. Wie schön wäre es da drin? Was könnte es noch machen, verstehst du? Und dann bin ich in einem Gemeindezentrum gewesen. Weißt du, man muss damit leben, man muss Dinge loslassen, nicht nur Menschen loslassen, sondern auch Dinge loslassen, die einem wertvoll ist, für die man, ja, 15, 20 Jahre geopfert hat, für die man gelebt hat, gekämpft hat, gearbeitet hat, gebetet hat, geglaubt hat und dann loslassen. Und das ist das Geheimnis. Abraham, komm und opfer mir deinen lieben Sohn Isaac, den du lieb hast und den du gern hast. Weißt du, das ist das Geheimnis der Vergebung. Opfere das, was dir so lieb ist, was dir so wert geworden ist, was du so gerne hast. Vergebung. Lass mal, das Leben ist voller Geheimnisse, voller Rätseln. Du kannst vieles im geistlichen Leben nicht verstehen. Was ist Demut? Demut ist mehr als sich nicht, als nur Bückling zu machen oder Fußabstreifer von den Leuten zu sein. Demut ist viel mehr. Was ist Gnade? Leute quatschen so viel von der Gnade und wissen gar nicht, was Gnade ist. Pass auf, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ob ich rüberkomme mit dem Text und Thema, was Gnade ist. Was ist die Liebe Gottes? Ist ein Mysterium, ein Geheimnis. Was ist das Wort Gottes? Was ist Rema? Was ist Logos? Was ist das Wort Gottes? Und das Wort Gottes erging. Und das Wort Gottes kam. Und das Wort Gottes geschah. Ist ein Geheimnis. Das Wort Gottes, die Bibel ist ein Geheimnis. Das sind nicht nur Buchstaben. Du kannst an den Buchstaben glauben, aber die Buchstaben helfen dir nicht. Da kannst du gleich ein Wörterbuch nehmen. Oder Duden oder sonst was. Was ist die Zeit Gottes, dieses Timing, dieses Kairos, was ist der Wille Gottes, was ist die Berufung, was ist die Erwählung, alles Geheimnisse, dass er gerade dich ausgesucht hat, dass du glauben kannst und tausend andere können es neben dir nicht glauben. Und die haben bessere Bildung, bessere Eltern und bessere Umgebung und so weiter, aber die kapieren es nicht. Und du bist in der Hilfsschule gewesen, in der Baumschule oder sonst noch wo, verstehst du, und du kannst glauben, wenn ich dann... Ich bewundere manchmal so die Afrikaner oder die aus dem Dschungel und Busch, die können es glauben, verstehst du? Die packen es und wir müssen uns anstrengen. Wie macht man das? Wie betet man das? Und, oh, hilf mir und zeig mir und so weiter. Nein. Es hat nichts mit unserer Intelligenz was zu tun. Es hat alles mit der Gnade Gottes zu tun. Mit der Liebe Gottes. Oder die Ewigkeit. Oder die Gemeinde, der Leib des Herrn. Paulus sagt, der Leib des Herrn ist ein Geheimnis. Weil die meisten Leute nicht unterscheiden können. Deshalb schlürfen sie beim Abendmahl, wie bei der Lepra-Impfung oder ja, irgendwelche Schluckimpfungen. Nein, Abendmahl ist mehr als das. Ich habe es vom Herrn empfangen. Das Geheimnis des Abendmahls. So, und die Vergebung ist ebenfalls ein Geheimnis. Und ich möchte zwei Dinge zusammenbringen. Was ist Vergebung? Vergebung ist vergeben und vergessen. Abhaken. Ad acta legen. Vergebene Sünden müssen vergessen werden. Und solange sie nicht vergessen sind, sind sie nicht vergeben. Und ich möchte einfach, wenn ich so reinsteige in das Thema Vergebung, lernen die Kunst der Gnade der Vergebung und des Vergessens. Was ist vergessen? Ich vergesse, was dahinter ist. Ich lasse alles zurück, was mich beleidigt hat, was mich gekränkt hat, was mir Not bereitet hat. Ich lasse zurück meine verlorenen Schlachten. Ich vergesse, was da hinten ist. Vergebung ohne Vergessen gibt's nicht. Zumindest nicht in deinem Leben. Und deshalb sind viele krank. Ich vergebe dir im Namen Jesus, weil es in der Bibel steht, weil ich es vergeben muss. Vergiss es. Du krepierst daran. Es sei denn, du vergisst es. Vergeben und vergessen. Und dass du nicht mehr dran denkst und nicht mehr dran hängst wie die Lots Frau und wie der Sodom und Gomorra anschaust, wie es untergegangen ist. Du wirst zur Salzsäule und wirst nicht funktionieren. Vergebung ohne Vergessen reicht nicht aus. Ich vergebe dir. Kannst 100-mal vergeben, 1000-mal vergeben. Wirst nicht gesund, wird dir nicht geholfen werden. Weißt du, die Araber sagen, wenn du den Hund vergräbst, begrabe ihn mit dem Schwanz. Denn nämlich, solange der Schwanz immer noch rausguckt, kannst du immer rausziehen und kannst sagen, guck mal an, das ist es. Du hast es mir angetan, vergeben. Ich weiß, wovon ich spreche hier. Weißt du, das ist bei Ingelfing, bei Heilbronn, da sind Familien so verkracht, christliche Familien. Alte Christen, Pfingstler, Geist getauft, alles mögliche, beten in Zungen. Und die haben einen Gockel gehabt. Und da war eine meiner ersten großen Aufgaben, da Frieden zu stiften. Und die Friedfertigen werden Gottes Kinder sein. Und weißt du, was passiert ist? Die haben einen schönen Gockel gehabt und der Gockel ist immer rüber zu der Nachbarsfrau gegangen. Immer rüber, der hat gebuddelt, alles rausgebuddelt, was sie im Garten eingesät hat, ganz besonders im Frühjahr. Eines Tages, weißt du, die Schwester hat immer gesagt, sperrt euren Gockel ein. Die haben extra einen großen Zaun, höheren Zaun gemacht, aber der Gockel kam unten durch irgendwo. Also der Gockel hat irgendwie einen Weg gefunden, weil er die Leute ja mochte. Vielleicht war dieser Gockel ein Lehrmeister für die Familie. Vielleicht mussten sie was lernen. Habe ich oft darüber nachgedacht. Und was ist passiert? Die Schwester, der Gockel ist wieder da. Und die Schwester sieht den Gockel, schnappt sich, dreht den Hals um. Macht kahl, nimmt die Federn weg und steckt in die Bratröhre. Und der Zufall will, weißt du, es gibt keine Zufälle, kommt die Nachbarsfrau, wir wollen sich was ausleihen. Und dann sagt er, oh, bei euch in der Küche, was machst du heute, das brutzelt so schön. Und ich muss bekennen und sagen, liebe Schwester, dein Gockel ist in der Bratröhre. Verstehst du? Und dann wollte sie nichts mehr von den Leuten haben, von der Familie haben. Er ist gleich rüber, gleich angerufen. Was die gemacht haben, die haben meinen Gockel gefangen, die haben die Feder gerupft und in die Bratröhre gesteckt. Und es ging zuerst wochenlang der Streit hin und her. Da, wenn die in der Gemeinde waren, gingen die heim. Das war Knatsch, das war richtig Gemeindeknatsch. Du siehst also, wie kleinkariert Christen sein können, dass sie sogar wegen einem Gockel sich auseinander dividieren. So, dann musste ich diesen Frieden schlichten. Und habe ich die beiden Schwestern genommen, so habe ich sie festgehalten, habe gesagt, so jetzt vergibt einander. Und Schwester, du hast den Gockel gebraten, du solltest den Gockel auch ersetzen für diese Familie. Und gib Geld, entweder ein Geld, und so weiter. Man muss den Schaden wieder gut machen. Sie war alles einverstanden, bat auch um Vergebung, aber dann sehe ich noch heute, wie die da steht. Richtige Schweben, du musst das Schweben sehen. Viele kennen Schwaben nicht. So, sie hat den Gockel, also, gebraten, gegessen und so weiter, vergeben und vergessen, aber den Gockel haben sie doch aufgegessen. Meinen Gockel haben sie doch aufgegessen. Und ich weiß, wie schwer zu vergessen ist. Also sie kann vergeben, aber sie erinnert sich immer wieder, sie haben meinen Gockel aufgegessen. Vergeben und vergessen. Ich habe eine andere Gemeinde, noch so Außenstation gehabt bei Heilbronn. Und ich weiß gar nicht, was die Leute haben, so kleinkariert, spießbürgerlich. Und auf der Seite saß die Familie und auf der Seite saß die Familie. Irgendwo habe ich mal gefragt, warum vermischt ihr euch nicht? Nein, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Und dann bin ich auf den Grund gegangen, nach dem Krieg, und ich bin ja 80er Jahre in dieser Gegend als Pastor gewesen, also sind schon 40 Jahre vergangen gewesen inzwischen. So, nach dem Krieg haben sie ein Schwein gemeinsam gekauft, die Geschwister, geschlachtet, und die eine Familie hat mehr bekommen wie die andere. Und es gab keinen Frieden. Die haben uns betrogen. Die haben mehr Fleisch genommen als wir. Weißt du, Pastoren vor mir haben versucht, es zu schlichten, haben es nicht geschafft. Und weißt du, was ich machen musste? Ich musste die Gemeinde auflösen. Denn das ist keine Gemeinde, wenn kein Frieden da ist, wenn keine Einheit da ist, wenn keine Liebe da ist und wenn die Leute nicht vergeben können. Und so viele Gemeinden gehen ein, weil Leute nicht vergeben können. So viele Christen gehen geistlich unter, weil sie nicht vergeben können. So, Vergebung. Vergeben ohne Vergessen ist nur eine halbe Vergebung, eine halbe Sache. Wer nicht vergisst bei der Vergebung, der arbeitet mit dem Teufel noch zusammen. Entschuldigung, ich werde knallhart heute. Ich kenne keine Gnade, weil ich weiß, wie hässlich es ist, wenn Christen nicht vergeben. Vor der Welt will ich gar nicht reden. Aber die Welt ist vielleicht viel besser. Die zanken sich, schlagen sich die Köpfe ein und die stehen auf und machen wieder weiter. Kinder, wenn die Kinder sich streiten und so weiter, schau die kleinen Kinder an. Und die haben wieder vergessen und die spielen wieder zusammen. Aber die Eltern natürlich, die sind da wild gegeneinander. Der Teufel kann nicht vergessen. Der Teufel ist ein Ankläger der Brüder. Und es tut ihm leid, was da passiert ist, dem Menschen, der sie irgendwie und so weiter. Aber er erinnert ihn immer wieder. Du hast vergeben, ja, aber denk, was sie dir angetan haben. Das halbe Schwein, den Gockel haben sie aufgegessen. Alles miteinander. Vergessen ist die Gnade Gottes. Ist es Gnade, wenn du vergessen kannst? Vergeben kann jeder. Aber ohne der Gnade Gottes kannst du nicht vergessen. Weißt du, Herr, lösch mir dieses aus meinem Gedächtnis. Die wenigsten können vergessen, was da passiert ist. Vergessen ist loslassen. Lass los, die du gebunden hast, steht in der Bibel einmal. Was wir hier vergessen, was wir hier loslassen, ist auch im Himmel losgelassen. Was wir hier behalten, ist auch hier behalten. Nicht nur, ich vergebe dir. Das kann jeder Heuchler. Jeder Pharisäer, jeder Schriftgelehrte, jeder Fromme, aber nur ein wahrer Christ, der unter der Gnade Gottes steht, kann sagen, ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse, was da passiert ist. Ich vergesse, was mir angetan worden ist. Ich vergesse, ja, was da geschehen ist. Denn das Gestern gehört dir nicht mehr. Wir verfügen nicht mehr über das Gestern, meine lieben Geschwister und Freunde. Wir verfügen auch nicht über das Morgen. Weißt du, der Herr wird dich strafen, der Herr wird sich rächen. Nein, der liebe Gott wird gar nichts machen. Du wirst ein blaues Wunder erleben. Also der Herr wird sich erleben. Vergeben ist, dass du hier frei bist und dort frei bist. Hier in der Vergangenheit und auch in der Zukunft, in der Ewigkeit. Was gestern ist, darüber kannst du nicht verfügen. Du kannst nur über das Heute verfügen. Wenn du heute nicht mehr daran denkst, hast du vergeben. Was gestern war und was morgen sein wird. Und du hast deine Zukunft freigeschaufelt. Das ist, wie wir Schätze sammeln sollen im Himmel. Solange du nur vergibst, und das Vergebung passiert nur in dieser sichtbaren Welt, aber das Vergessen passiert in der unsichtbaren Welt. Wenn du vergisst, ist in der Ewigkeit erst vergeben. Und solange du nicht vergisst, ich vergebe dir. Oder du kannst 10-mal bitten um Vergebung. Die Vergebung ist erst wirksam, wenn in der Ewigkeit nicht mehr gedacht wird, im Jenseits nicht mehr gedacht wird, im Gedächtnis bei dir nicht mehr hängen geblieben ist. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist mein Einstieg. Und das ist die Botschaft. Du musst Gott um Gnade bitten, vergessen zu können, dass er dir hilft, dass du es vergisst, dass Gott nicht mehr dran denkt, dass du nicht mehr an die Sünden denkst. Und ich komme noch zu, du wirst noch schockiert sein, was ich noch zu sagen habe. Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt, dass ich dir sagen muss. Weißt du, Gott hat vergeben. Und Gott sagt, ich will deine Sünden, wir haben von der Sündenvergebung gesprochen, ich will deine Sünden vergeben und sie versenken, wo das Meer am tiefsten ist. Im Marianengraben, 11 Kilometer tief, oder am Toten Meer, ist das gemeint wahrscheinlich, wo das Meer am tiefsten ist. Und dann hat Gott draufgeschrieben ein Schild, Angeln verboten. Hast kein Recht zu angeln und wieder hervorzuholen und in dein Gedächtnis wachzurufen oder irgendwelche Erinnerungen noch an diese Fehler, an diesen ganzen Missgeschicken zu behalten. Selbst an deine Wunden. Deine Wunden sind erst verheilt, wenn sie dir nicht mehr wehtun. Diese Verletzungen, wenn sie dir nicht mehr wehtun. So, Gott trägt nichts mehr nach. Nicht vergessen können ist nachtragen. Ist noch, wenn du noch irgendjemand etwas Übles nimmst, weißt du, das ist, was der Teufel wiederholt. Denk dran, was der da getan hat, diese Frau Meier, diese Frau Müller oder Herr Meier und Herr Müller. Nachtragen geschieht nicht irgendwo anders als nur in deinen Gedanken. Dort schleppst du alles nach, in deinen Gedanken, in deiner Erinnerung. Nachtragen ist eine geistige Belastung. Du belastest dich ja nur selbst. Du trägst Lasten von der Vergangenheit. Und das ist, was dich krank macht. Das ist, was dich kaputt macht. Das ist, was dich ruiniert. Das Nachtragen. Weißt du, dein geistiger Speicher, wie beim Computer. Dein geistiger Speicher ist voll, wenn du das nicht löscht und nicht liquidierst und nicht beseitigst. Dann ist voll plötzlich, ja, funktioniert der Kontakt nicht mehr. Nachtragen behindert deine Heilung. Wer noch nachträgt, nicht vergessen kann, der lebt doch in der Vergangenheit, sitzt im falschen Zug und du hast im falschen Zug nichts zu suchen, Bruder, Schwester. Wir sind durch die Gnade Jesus Christus. Ich staune die nie zu begreifende Liebe, die Macht der Vergebung an, verstehst du? Was nützt es, wenn du dir anschaust, staunst und du nimmst dich in Anspruch, aber du vergibst nicht. Du vergibst deinen Freunden, Nachbarn, Eltern, Kindern. Vergangenheit und Zukunft ist Gottes Zeit, sein Revier, seine Bereiche geht dich nichts an. Du musst jetzt hier heute lernen zu vergeben und zu vergessen, was das auch immer ist. In der Vergangenheit haben wir nichts mehr verloren. Du kannst, wenn etwas passiert ist, egal was, Gutes oder Schlechtes, du kannst nichts mehr gut machen. Den Gockel haben sie aufgegessen. Stimmt, verstehst? Der ist gebraten. Du kannst den Gockel nicht mehr zum Leben herrufen. Es ist passiert. Alles, was geschehen ist in deinem Leben, was passiert ist, Gutes oder Schlechtes, egal, das ist geschehen. Es gibt keinen Rückwärtsgang. Es gibt keinen Rückwärtsgang. Weißt du, du kannst dich noch so anstrengen, noch so guten Willen haben, noch so fromm sein, noch so viel beten, noch so viel in Zungen beten. Das ist verewigt, zementiert. Es ist geschehen. Es ist geschehen. Die Juden haben Jesus gekreuzigt. Und Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Basta. Interessiert mich nicht mehr, was ihr da denkt und fühlt. Judas hat den Herrn verraten. Der schmeißt das Geld in den Kasten. Entschuldigt sich. Ich habe unschuldig Blut vergossen. Aber der konnte es nicht vergessen. Und er hängt am Galgen. Komm nachher. Wie erlebt man Vergebung? Vergebung ist nicht nur, indem du nur wieder gut machst. Das, was du gestohlen hast, zurückgibst. Das reicht nicht aus. Da muss noch mehr passieren als das. So, was geschehen ist, ist geschehen. Dort kannst du nichts mehr wieder gut machen. Wenn du jemanden umgebracht hast, ist er tot. Du kannst ihn nicht mehr zum Leben erwecken. Wenn du jemanden beleidigt hast, das ist da. Nimm mal einen Sack Federn und verstreu hier am Kurt Schumacher Platz und warte ein paar Minuten. Und dann, wenn du diese Federn einsammeln willst, du wirst sie nicht mehr alle zusammenkriegen. Die sind alle verstreut über die ganze Stadt. Der Wind hat sie davongetragen. Was du versaut hast, ist versaut. Lass mich mal, ich will nur sagen, Sünde bleibt Sünde. Das ist geschehen, Fehler sind geschehen. Was du in deinem Leben verfahren hast, ist verfahren. Was du in deinem Leben verdorben hast, ist verdorben. Die Beziehungen, die Kontakte, ja. Das bleibt bis in alle Ewigkeit. Das musst du lernen, jetzt zu vergessen, was da gewesen ist. Weißt du, Gott vergibt dir und du musst lernen, dass du auch vergisst, was die anderen alles gemacht haben. Sonst kommst du in Ewigkeit nicht aus der Folterstube raus. Denk an diesen Schalksknecht, diese Geschichte mit den Folterknechten. Was du verloren hast, ist verloren und bleibt verloren. So, deshalb ist es so wichtig, dass wir an dem arbeiten, was Gott will. Dass du nicht mehr zurückschaust, sondern nur nach vorne schaust, dass du nach vorne gehst. Die ganzen Gerüchte, die du verbreitet hast, weißt du, die leben weiter. Du hast vergessen. Die anderen haben es auch vergessen. Aber die existieren in der unsichtbaren Welt. Dieses ganze dumme Geschwätz, Beleidigung, Verunglimpfung und Rufmord ist schlimmer als der Mord. Und sogar wenn du zu deinem Bruder sagst, du Narr, du Dummkopf, du Trottel, oder was man sonst noch alles sagen kann. Judas konnte seinen Verrat nicht mehr aus der Welt schaffen. Er blieb der Verräter. Was du einmal angestellt hast, das bleibst du. Es sei denn, du lernst zu vergessen. Oder du hängst dich auf. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du loswirst. Die ganze Geschichte. Du kannst nur noch als Verräter in die Geschichte eingehen. Und kannst sagen, danke Herr, ich habe Gnade bei dir gefunden. Ich habe dich verraten, ich habe dich verleugnet, ich habe dich verkannt. Aber du hast mir vergeben. Und weil du mir vergeben hast, vergebe ich mir auch selbst. Und vergesse. Denk an Petrus. Petrus hat genauso schlimme Sünde begangen wie der Judas. Genauso schlimm. Da sogar dreimal, ich kenne den nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst, Mädel. Hör doch auf mit dem Blödsinn hier. Und verflucht sich selbst sogar. Aber Petrus weinte bitterlich, aber das bittere Weinen hat ihn noch nicht erlöst. Erst als Jesus ihn auf den Schoß genommen hat und sagt, Peter, hast mich lieb. Gott sucht nicht unsere Werke, gute oder schlechte. Er interessiert sich nicht an unsere Werke. Er will unsere Liebe haben. Liebst du mich? Liebst du mich trotz dem ganzen Fehlern, was du machst? Liebst du mich, auch wenn du gefallen bist? Liebst du mich, auch wenn du mich verleugnet hast? Liebst du mich, auch wenn du mich verraten hast? Weißt du, Petrus ist in die Geschichte eingegangen als Schwächling, Weichling, Feigling durch diese Verleumdung. Ja, und so weiter. Aber dann steht er am Pfingsttag voll Heiligen Geistes und sagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Ich habe die Schuld vergeben. Und dann, als er den Kranken heilt an der Tür des Tempels, dann sagt er etwas ganz Bestimmtes. Schau mich an, schau mir in die Augen. Diese Augen haben geweint, diese sind gereinigt, diese Augen sind gewaschen. Ich habe bitter geweint. Und deshalb konnte er sagen, schau mich an. Und wir lesen nirgendwo auch in der Bibel, auch die Apostel waren sehr tolerant. Die haben nirgendwo dem Judas vorgeworfen, der hat das und das getan. Nirgendwo. Die haben an der Stelle von Judas den Matthias nachher gewählt und so dergleichen. Und auch Petrus gegenüber. Du hast den Herrn verleugnet, Petrus. Nein, weißt du, du musst vergessen, was passiert ist. Deine Sünden, deine Fehler in der Vergangenheit musst du unter der Gnade Gottes bringen und dann das Kreuz bringen und dann dort liegen lassen. Und nicht mehr wieder den Hund mit dem Schwanz rausholen. Denk an Thomas. Thomas war auch kein Held. Thomas hat den Herrn auch verleugnet. Alle sind davongelaufen. Und er war der Erste, vor Petrus noch. Und wenn dich alle verlassen, ich nicht, ich bleibe bei dir bis zum Schluss. Und was war? Und Thomas hat gezweifelt. Und weißt du, wenn ein Mensch mal einen Fehler macht, da wird gleich ein Etikett verpasst. Thomas der Zweifler. Aber er konnte damit gut leben. Ich glaube, dass keiner so gläubig war wie der Thomas. Der ist bis nach Indien gekommen. Und wenn ich in Pakistan bin und in Indien war und so weiter, habe ich überall noch Thomaskirchen gefunden. Petruskirche, ich finde nur höchstens die katholische Kirche. Aber sonst nicht. Aber diese Thomaskirchen, die existieren immer noch. Thomas der Zweifler. Beide, der Thomas und der Petrus, sie haben ihre Geschichte, aber sie haben diese Geschichte in Jesus aufgearbeitet. Es ist so wichtig, Vergebung ist, dass wir unsere Geschichte, was da alles passiert ist, was da alles gewesen ist, wie das alles eingetreten ist, wie das alles zustande kam. Ja, wenn die Frau nicht gewesen wäre, wäre das gar nicht passiert. Wenn der Anruf nicht gewesen wäre, wäre das gar nicht passiert. Wenn die Leute nicht vorbeigekommen wären und ich denen nie begegnet wäre, wäre das gar nicht passiert. Aber Gott lässt es zu. Judas hat es nicht aufgearbeitet, der hat mit sich selbst gehadert. Ich habe unschuldig Blut vergossen, ihr habt das Geld, macht was ihr wollt damit, gebt mir die Ruhe. Er hat sein Verbrechen mit ins Grab genommen und sein Leben damit beendet. Du kannst deine Sünden und die Sünden überhaupt, die ganzen Fehler, entweder ins Grab mitnehmen oder unter das Kreuz bringen. Zwei Möglichkeiten gibt es. Du kannst über deine Vergangenheit nur weinen, Buße tun, das ist alles. Petrus weinte bitterlich, aber das reicht nicht aus. Sein Geplärr reicht nicht aus und das Gekrähe des Gockels reicht auch nicht aus. Das Geheimnis der Vergebung. Wie erlebt man Vergebung? Die Vergangenheit kannst du nur auf zweierlei Weise aufarbeiten. Dich aufhängen wie Judas, Schluss, und dann ist es zu Ende, die ganze Welt für dich. Oder du machst wie Petrus. Der Herr ruft dich und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Du hörst die Stimme Gottes, die Stimme Jesus. Petrus weinte bitterlich. Und dann hat er, als Jesus mit ihm sprach und sagt, Petrus, hast du mich wirklich lieb? Hat er alles vergessen, alles stehen gelassen, was da gewesen ist, Geschichte sein lassen. Markus, du kannst ruhig das in der Bibel reinschreiben, was ich getan habe, wie ich den Herrn verleugnet habe. Verstehst du? Das haben die dann der Apostel reingeschrieben und er hat sich auch nicht geniert und sich nicht geschämt. Er stand zu dem, was passiert ist. Das war seine Geschichte. Aber Jesus, und er hat die Liebe zu Jesus dann erklärt, weißt du, hast du mich lieb? Und als der Herr ihm das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Dann hat er gesagt, Herr, du weißt alles. Es geht, weißt du, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann, er sagt er, weide meine Lämmer. Viele Menschen kapieren nicht. Weißt du, sie wissen nicht, was sie machen. Da weiter, sie kämpfen, sie versuchen zu bereinigen, aus der Welt zu schaffen, auszulöschen, wieder gut zu machen, zu zerreden, zu zerauchen und so weiter. Das bringt nichts. Hast du mich lieb? Das ist der Schlüssel. Das kapieren viele nicht. Warum? Sie sind noch jüdisch geprägt, leben nach dem Gesetz, nach dem Alten Testament, nach dem Wüstengesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass die Rache ist, ich muss wieder gut machen. Verstehst du? Zahn um Zahn. Dieses Blutrachegesetz, das steckt noch in so vielen Christen drin, ohne dass sie es merken, ohne dass sie Juden sind und so weiter. Und das ist, was der Teufelskreis bewirkt, diesen Teufelskreis bewirkt. Wenn du von deiner Vergangenheit erlöst und errettet werden möchtest, musst du aus diesem Teufelskreis rauskommen. Ich habe alles dem Herrn bekannt. Der Herr hat mir alles vergeben. Und deshalb, und jetzt vergesse ich, was dahinter ist. Verstehst du? Paulus hätte nie predigen dürfen. An seinen Händen klebte Blut. Viele Christen hat er verraten, massenweise. Die ganze Gemeinde hat ihn ins Gefängnis gebracht. Und das hat ihm nicht gereicht, weil er keine Christen mehr gefunden hat in Jerusalem. Geht er nach Damaskus und dort will er auch ein paar Christen einfangen. Blut klebte an seinen Händen. Ich vergesse, was da hinten ist. Das sagt er. Nicht nur, was ich studiert habe, was ich gelernt habe, was falsch war. Nein, an seinen Händen klebte Blut. Und das muss der Mann fertig werden. Und wenn er Verfolgung hat, weißt du, er hat dreimal gebeten, lieber Gott, nimm diesen Fluch von mir weg. Denn Paulus hat überall das erlebt, was er gesehen hat. Kaum hat er den Mund aufgemacht, kaum ist er eine Stadt betreten, gleich Aufstand, Aufruhr, Rebellion, die Leute werfen sogar Sand in den Himmel und fluchen und schimpfen, dieser Mann ist des Todes schuldig. Das war er auch, das wusste er auch, dass er das ist. Oh Gott, nimm das weg von mir, diesen Fluch. Und weißt du, was mit diesem Fluch geschehen ist? Gott hat ihn nicht weggenommen, sondern der liebe Gott hat ihm gesagt, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Und Gnade ist Vergebung, Vergessen. Und Vergessen ist eine Gnade, meine Lieben. Ich vergesse, was da hinten ist. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wenn Gott dir vergeben hat, dann musst du nicht mehr weiter buddeln. Wie war das genau? Und auch erlauben, dass noch andere dran buddeln. Und nachforschen. So, Vergebung muss man erleben. Die Gnade muss man erleben. Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du musst aus dem Judentum rauskommen, unbedingt. Und dich von dem Judentum befreien, von dem Gesetz dich befreien, vom Alten Testament dich befreien. Das Alte Testament ist gut. Oh, das ist wunderbar. Das Gesetz von Sinai. Der Berg Sinai ist gut. Aber das ist tödlich. Das Gesetz. Weißt du, das verteufelt die Menschen, verdammt die Menschen, verflucht die Menschen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Lies mal die ganzen Gesetze, die dort gegeben worden sind. Du musst Golgatha erleben. Das, was Petrus erlebt hat. Golgatha. Oder wie Thomas. Die Wunden Jesu berühren. Und erst als die Wunden Jesu berührt, ist ein Geheimnis. Er berührte und dann sagte, mein Herr und mein Gott, basta, alles vorbei. Du musst die Wunden Jesu berühren. Dann hast du erst Frieden und Vergebung. Solange du dich mit dem Judentum, mit dem Gesetz, mit dem Alten Testament und all diesen Forderungen abgibst, wirst du keinen Frieden haben. Im Alten Testament liest du, und es ist gut so, dass diese Dinge drinstehen, dass du nicht mehr schlafen kannst, damit du aufwachst und sagst, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und ich danke Gott, dass ich halten darf, dass ich das tun kann, dass ich das tun kann. Nein, der Zöllner im Tempel, das ist die Lösung. Viele leben nur von der Erinnerung, und der Teufel erinnert die Menschen und wissen nichts vom Vergeben und noch weniger vom Vergessen. Es bleibt wie beim Judas, verstehst? Die Anklagen werden dich verfolgen. Diese Verdammnisgefühle werden dich bedrängen. Du wirst keine Ruhe, keinen Frieden mehr haben in deiner Seele. Die Sünde wird dich verfolgen, wo du hingehst. Und du wirst nie schlafen können. Du kannst so viel Schlaftabletten schlucken, wie du willst. Berg Sinai ist gut. Damit du dich erkennst, dass du, Entschuldigung, ein Verbrecher bist. Dass du Blutschuld auf dich geladen hast. Was auch immer ist, dass du ein Verräter bist. Jeder von uns ist ein Judas. Verstehst du? Jeder von uns. dass du den Herrn verleugnet hast, verleumdet hast, die Gnade Gottes. Wir alle sind Menschen, Versager, elende Sünder oder Gnade bedürfen. Wir sind das alles. Das ist das Gesetz Gottes wie ein Spiegel. Das siehst du. Ich werde nie vergessen, ich war mit meinen Kindern mal im Deutschen Museum in München, im Spiegelausstellung, also alle möglichen Spiegel. Du glaubst gar nicht, was es gibt. Die schönsten Spiegel sind natürlich, wo ich ganz schlank und dünn bin. Da kommst du einmal bis ganz dünn. Weißt du, und da gibt es Spiegel, wo du dann ganz dick bist oder ganz klein bist oder ganz groß bist, wie auch immer ist. Und da war ein Spiegel, das hat mich so geschockt. Ich komme rein und ich sehe mich als Adolf Hitler. Verstehst? Das, weißt du, wo du reinkommst? Das siehst du deine Gestalt, aber du siehst die Gestalt eines Adolf Hitlers, denn in jedem von uns steckt ein Adolf Hitler. In jedem von uns steckt ein Judas. In jedem von uns steckt ein Stalin. In jedem von uns steckt ein Mao Zedong. In jedem von uns steckt ein Teufel. Und das siehst du. Ich bin schon rückwärts rausgegangen. Ich will damit nichts zu tun haben. Aber das ist das Wort Gottes, das zeigt, dass wir alle Judas hier sind und dass in uns nichts Gutes wohnt. Deshalb ist das Gesetz gut. Und deshalb wirst du dann die Gnade umso mehr schätzen, was dir widerfahren ist. Mich erbarmen, widerfahren, erbarmen, der ich nicht wert bin. Und es ist so wichtig, dass wir die Geschichte aufarbeiten. Weißt du, das geht nicht so schnell, wie du denkst. Deshalb sind auch die Israeliten vom Berg Sinai ganz schnell wieder weitergezogen. Die wollten ganz schnell ins gelobte Land gehen. Aber da war noch ein Problem. 2. Mose 13, Vers 19. Da war noch der Josef da. Obwohl sie aus Ägypten auszogen, 430 Jahre danach, haben sie die Leiche des Josefs, diese Mumie von Josef noch mitgeschleppt. 430 Jahre. Weißt du, damit begann das ganze Übel, dass sie ihren Bruder Josef nach Ägypten verkauften. Dort wurden sie Sklaven in Ägypten durch den Josef, durch. Am Anfang war alles gut und blendend. Ich lese hier, 2. Mose 13, Vers 19. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte seinen Söhnen und den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und zu ihnen gesprochen, Gott wird mich gewiss annehmen und so weiter. Und wenn ihr soweit seid und nach Hause geht ins gelobte Land, führt meine Gebeine von hier aus hinauf nach Kanaan. Er wusste, ich gehöre dort. Und wir haben erst Frieden, wenn der Josef, unser Josef, da wo wir schuldig geworden sind, das was wir verbrochen haben, dort wieder beerdigt wird, wo er herkommt. Dann sind wir erst im gelobten Land. Und in Josua 24 lesen wir, guck mal, 430 Jahre. Josua 24, Vers 32. Die Gebeine Josefs, die Israeliten aus Ägypten gebracht hatten, 400 Jahre danach, verstehst du, 10 Generationen, begruben sie ihn zu sichem, ein Stück auf diesem Feld, wo der Vater Jakob gekauft hatte und so weiter. Und für 100 Goldstücke. Und dann waren sie wieder zu Hause. Dann waren sie wieder zu Hause. Dann haben sie wieder Frieden gehabt. Du wirst erst Frieden haben, wenn da, wo du schuldig geworden bist, ins Reine gekommen ist. Bereinigt worden ist. Dein Josef begraben ist zu Hause. 400 Jahre lang, 10 Generationen lang schleppten sie die Gebeine mit sich. Ihre Schuld war noch nicht gesühnt. Die war vergeben. Aber immer der Josef da, verstehst du? Immer der Josef noch da. Und uns verfolgt auch mancher Schatten. In 5. Mose 23. Bitte stör nicht, Gott ist kein Rassist. Gott ist Gott und er bleibt Gott. Und er liebt die Rassen und hat die Rassen gewollt. Aber ich will ein paar Sachen sagen. 5. Mose 23, Vers 3. Er soll auch kein Mischling in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch seine Nachkommenschaft bis ins 10. Glied sollen sie nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Also deshalb, die Israeliten waren 10 Generationen in der Wüste, in Ägypten, haben sich rumgetrieben, bis sie da rein konnten ins gelobte Land. 10 Generationen, was so in der Bibel drin steht. Weißt du, einer dessen Eltern, das ist eigentlich dieser Mischling, nicht gesetzlich verheiratet, man muss und so weiter der Gemeinde fernbleiben und 10 Generationen danach, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Verstehst du jetzt? Was kannst du davor, wenn es 5 Generationen vor dir der Vater oder Mutter gesündigt haben? Und fragt sich, warum. Und dann hat Gott war noch strenger. 5. Mose 23, Vers 7. Du sollst mit diesen Leuten nie einen Friedens- oder Freundschaftsvertrag schließen. Denn du wirst ihrer Sünden teilhaftig. Du siehst, wie furchtbar das Gesetz von Sinai ist. Ja. das Verbrechen, die Brüder Josefs und so weiter, das musste gesühnt werden. Und dann erst waren sie dort, wo sie ankommen sollten. Und von dort aus ging dann die Geschichte wieder weiter. Unsere Heilsgeschichte geht erst dann weiter, wenn wir alles unter das Kreuz gebracht haben. Und ich sagte, du kannst in 5 Minuten in Kanaan sein. Dein Josef loswerden, die ganze Bastardendasein loswerden. Du kannst alles dem Herrn abgeben und der Herr reinigt uns. Neues Testament ist so wichtig, dass du nicht mehr im Alten lebst, sondern im Neuen. Er, die Leiche, Jesus Christus, dort am Kreuz. Lasten verschwinden auf Golgatha. Sündenlasten, welche Lasten auch immer. Erst dann endet die Sündenverfolgung. Erst dann können unsere Vorfahren uns nichts mehr anhaben. Und ich erlebe das immer wieder. Ich habe Sachen erlebt. Ich habe in einer Familie in Frankfurt Oder, hatten wir in der Gemeinde eine Familie, da sind mehrere Generationen, da haben sich das Kind, meistens das erstgeborene Kind, stranguliert und waren meistens totgeboren. Und dann war die Tochter von dieser Familie in der Entbindung und genau die gleiche Situation. Das Kind hat Nabelschnur um den Hals und so weiter. Und dann haben wir gebetet und Gott hat mir etwas Gnade geschenkt und Gott hat mir gezeigt, da stimmt was nicht in eurer Familie, da liegt irgendwo Fluch, wenn Generationen schon so passiert nacheinander, da ist was faul in der ganzen Geschichte. Dann bete ich und dann sehe ich einen weißen Marmorstein, Grabstein und irgendwie so 17, also ich habe das 17. Jahrhundert irgendwie rausgelesen, im 17. Jahrhundert, habe ich gesagt, wie weit könnt ihr eure Geschichte verfolgen? Oh, sagt ziemlich weit. Die kommen da aus irgendwo Chemnitz-Gegend, kamen die Frau zumindest und ja auch der Mann auch. Und dann erzählen sie, ihr Urgroßvater, der hat den Steuereintreiber mit der Mistgabel erstochen und musste die Stadt verlassen und war Kopfgeld auf sie gesetzt und so weiter und so weiter. Da war so viel, was da passiert ist. Und das wusste die Familie. Das wusste die Familie. Und das sind auch Generationen gewesen. Und dann haben wir einfach gebetet und ich habe, lieber Gott, lieber Heiland, wir bringen alles unter das Blut Jesu Christi. Wir können nichts machen. In der sichtbaren Welt, da ist so viel Mist passiert in dieser Familie. Bitte, Herr, reinige diese Familie, heilige diese Familie. Und wir haben so gebetet. Und während wir beten, klingelt das Telefon. Das ist ein Wunder passiert mit unserem Kind, oder mit der Tochter. Das Kind hat sich irgendwie gedreht und die Nabelschnur hängt nicht mehr am Hals und die wird, wie es aussieht, wird in den nächsten Stunden eine tolle, gute Geburt sein. Verstehst? Und ich sage eins, wenn wir die Dinge Jesus bringen, Jesus überlassen, ihn machen lassen, du kannst nichts machen. Du kannst Kaiserschnitt machen. Das war noch was dran, aber das war zu spät für einen Kaiserschnitt. So, die Vergebung. 10 Generationen lang haben sie eine Leiche im Kofferraum mitgeschleppt, die Israeliten. Ja, 10 Generationen haben keine Ruhe gehabt. Josef, wenn wir noch den Josef hätten. Weißt du, Trauerarbeit ist okay. Ich bin für Trauerarbeit und ich begleite gerne Menschen, wenn sie ihre Lieben verloren haben oder aufgegeben haben. Aber irgendwo muss die Trauerarbeit aufhören. Und wir müssen, je schneller wir mit der Trauerarbeit fertig werden, desto schneller werden wir heil, desto schneller werden wir frei, desto schneller werden wir gesund. Und die Trauerarbeit ist gut. Petrus weinte bitterlich. Er weinte bitterlich. Du, das ganze Bitterkeit aus dem Herzen raus. Weißt du, nicht nur, dass die Tränen, dass sie süße Tränen sind, nein, oder es tut mir so leid, Herr. Nein, er weinte bitterlich. Von Josef heißt es, und das Geheimnis, warum Josef erfolgreich war nach 20 Jahren, weißt du, der hat so viel Fehler erlebt, so viel Schmutz und Dreck ist über sein Leben geschüttet worden und so viel Elend hat man in sein Leben hineingefügt, er hat das alles vergessen. 1. Mose 41, Vers 51, und als der erste Sohn geboren wurde für den Josef, er nannte ihn Manasse, denn er sprach, Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Punkt. Er hat einen Punkt gemacht. Gott hat mich vergessen lassen, was da passiert ist, wie meine Brüder mich in die Pfanne gehauen haben. Die Kunst des Vergessens ist so wichtig. Die Israeliten haben bis heute nicht gelernt. Wenn ich an den Holocaust denke, 70 Jahre danach, immer noch. Man macht ein Denkmal, man macht dieses und jenes, man erinnert sich immer wieder. Wir sollten wissen, was in unserer Geschichte passiert ist. Aber das sollen die anderen auch wissen, was mit den Indianern passiert ist, mit den Ukrainern passiert ist und dergleichen. Jedes Volk hat Dreck am Stecken. Aber das ist typisch jüdisch. Kann ich vergessen, immer wieder erinnern, was alles passiert ist. Das ist Altes Testament, das ist Gesetz. Eine ganze Menge haben wir zu vergessen und zu vergeben, meine Lieben. Was die mir angetan haben, was sie dem Josef, dem armen Josef angetan haben. Was die Leute im Gefängnis angetan haben, die haben nur Gutes getan, prophezeit und Gutes versprochen und so weiter. Und die haben im Gefängnis vergessen. Weißt du, du musst vergeben den Leuten, die dich vergessen haben, die dich sitzen gelassen haben, die dich verkauft haben, die dich verraten haben. Heute machen wir uns Gedanken, ihr Lieben, über Vergebung und Vergessen. Das Geheimnis, das Mysterium des Vergebens und Vergessens. Vergebung ist eine Schule, eine Lehre. Das kann man nicht schnell noch so nebenbei lernen. Es ist eine Lebensaufgabe. Eine Lebensaufgabe. Das wirst du wahrscheinlich nicht lernen bis zum Schluss. So, ich möchte Jesus ganz schnell aufgreifen. Er sagte, du sollst 170.000 Mal in einem Jahr vergeben. 170.000 Mal in einem Jahr vergeben. Wer selbst nicht Vergebung erlebt hat, und das, deshalb möchte ich auch betonen, der kann auch nicht anderen vergeben. Deshalb, du musst zuerst mal die Vergebung Gottes empfangen, dass Jesus dir alle meine Sünden vergeben hat. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Das haben wir gesungen. Das ist Vergebung. Du wirst heil. Aber jetzt bist du an der Reihe. Jetzt vergib du den Schuldigen. Wir beten ja im Vater unser so, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Verstehst du? Ich würde das gar nicht sprechen, wenn ich nicht vergeben würde und sollte. 10 Generationen vergehen, bis du ins Heiligtum gehen kannst. Ja, und das ist dann bist du tot. Bis du so weit bist. Du bekommst erst Vergebung, und das bitte halte ich fest, wenn du anderen vergibst. Du bekommst erst Vergebung, wenn du anderen vergibst, bei den anderen vergisst, was die dir angetan haben. Dass der Mann, die Frau dich sitzen gelassen hat, dass du da in deinem Selbst hilflos warst und niemand da war. Denk an Josef. Er erlebte die Vergebung in Ägypten. Er hat alles vergessen. Und er hat abgeschlossen. Punkt. Aus. Er hat in seinem Leben einen Punkt gemacht. Es ist so wichtig, dass du in deinem Leben einen Punkt machst. Ich will nicht mehr dran denken an mein Vaterhaus. Nicht mal dran denken an meine Familie. Nicht mehr dran denken an der Gemeinde, was da passiert ist. In der Kirche, Gesellschaft, die Nation, KZ. Oder was auch immer ist. Wir müssen die Dinge aufarbeiten. Als wir heirateten, meine Schwiegermutter, bei der durfte man über Holocaust gar nicht reden. Sobald man über KZ was sagte, fing sie an zu heulen und fing sie an auszuflippen und so weiter, weil ihr Vater in Mauthausen war und in Dachau im Gefängnis war, und in Mauthausen ist er dann vergast worden. Verstehst du? Und das konnte sie nicht verarbeiten. Und als 17-jähriges Mädchen musste sie heiraten, damit sie untertaucht, damit die man sie weiter verfolgen kann, damit sie einen anderen Namen hat. Weißt du, das hat sie geschaffen, bis der Film Holocaust kam. Und dieser Film Holocaust hat sie so befreit. Zuerst wollte sie gar nicht sehen, dann haben wir eine CD gekauft, mal angucken und hat sie so Stück für Stück aufgearbeitet, was alles war. Und dann hat sie sogar geglaubt, dass sie ihren Vater, dass sie sogar im Film gesehen hat, in Mauthausen. Und wir sind extra in Mauthausen gefahren und dann haben wir auch seinen Namen sogar in diesem Stein eingraviert gefunden. Dann war sie so froh, jetzt wusste sie, wo ihr Opa oder ihr Vater liegt. Verstehst du? Die Geschichte muss aufgearbeitet werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass du Holocaust anguckst. Verstehst du? Ja, der Vater hat gesagt, Mädel, du musst ganz schnell arbeiten, hat irgendwie noch eine Nachricht gegeben, damit sie nicht weiterverfolgt wird. Er war ja ein Prediger. Und die Ursache war, warum er vergast wurde, ist, weil er einen Homosexuellen beerdigt hat. Außerhalb des Friedhofs, das war früher Sünde, einen Schwule zu beerdigen. Keiner wollte beerdigen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wer das macht. Und er hat gesagt, ich mach das. Mensch bleibt Mensch, ob er schwul ist oder nicht schwul ist. Und er ist jetzt bei Gott. Und er wurde von der Beerdigung verhaftet. Und abgeführt. Das war sein Ende. Ich sage es nur. Die Geschichte muss aufgearbeitet werden. Punkt für Punkt. So, dass, wenn du dich darüber sprichst, dass es dir nichts mehr ausmacht, dass du nichts mehr sagst, schalt aus, das will ich gar nicht mehr sehen. So war sie nämlich die ganze Zeit. Sobald etwas vom KZ kam, vom Hitler oder sonst was. Und sie muss nachher lernen, mit der Sache umzugehen. Und einer, der sie sogar verpetzt hat, war einer aus der Straße in der Nähe, wo sie später, ihr Vater war auch im Konzentrationslager, oder ist im Konzentrationslager. Und da gab es Hausdurchsuchungen bei ihr. Weißt du, das macht einem zu schaffen, das geht nicht spurlos vorbei. Glaubt doch nicht, dass DDR-Geschichte vorbeigeht, Bautzen vorbeigeht oder andere Sachen, die hier bei uns in unserer Gegend passieren, auch in der westlichen Welt. Hartz IV, das geht nicht spurlos vorbei. Die Erinnerung muss ausgelöscht werden. Weißt du, Josef hat es ausgelöscht. Bitte nicht erschrecken. Josef hat sich eine Glatze rasiert, hat sich gebräunt, hat sich poliert, sich gecremt und was weiß ich, hat sich gekleidet wie ein Ägypter, hat eine Tochter eines ägyptischen Götzenpriesters geheiratet, hatte Kinder, Manasse und Ephraim, die kommen von dieser Frau, von einer heidnischen Priestersfrau, der hat es alles vergessen, er hat gesagt, Schluss, Punkt, ich mache nicht so weiter. Weißt du, wir müssen, viele Leute kommen nicht, werden nicht glücklich, die könnten noch als Frau zum Beispiel oder Mann, sie können noch heiraten nach der Scheidung. Aber was machen sie? Nein, ich glaube, der Herr wird uns noch zusammenführen. Kannst lange glauben, aber dann hängst du es in die Luft. Aber Josef sagt, mach Punkt, ich gehe weiter. Kleidet sich wie Ägypter, redet wie Ägypter. Als dann die Brüder kamen, er hat ja alles verstanden, was sie, kann er nicht da sprechen, seine Brüder. Aber er ist ein Ägypter. Er spricht die Diplomatensprache. So, der Herr war mit Josef, das war das Geheimnis. Und wichtig ist, dass der Herr mit dir ist. Egal, du musst deine Geschichte, deinen Weg vor Gott finden. Wie das auch ist, wem viel gegeben ist und viel vergeben wurde, der liebt viel. Und wer echt vergibt, und jetzt komme ich zu einem Punkt, wie Vergebung funktioniert. Ich sage, das ist das Schwerste auf dieser Welt überhaupt. Echte Vergebung. Wer echt vergibt, der macht aus seinen Feinden Freunde. Wer echt vergibt, und erst dann ist die Vergebung echt, wenn aus deinen Feinden Freunde geworden sind. Vergebung bringt Licht in das Dunkel. Plötzlich sehen uns die Menschen in ganz anderem Licht. Du siehst die Dinge in einem ganz anderen Licht. Vergebung ist Reinigung deines Gedächtnisses, dass du nicht mehr daran denken musst. Ach, ja, ja, das war das. Wir waren mal dort und wir haben das gemacht und wir haben das erlebt und wir haben dort und so weiter. Vergebung ist die Entrümpelung, die Entsorgung deiner Vergangenheit. Mit der Vergebung wird unser Denken erneuert. Und das Erstaunliche dabei ist, weißt du, die Leute möchten immer was erneuern. Zuerst muss das Alte raus, bevor du erneuert wirst. Und aufgearbeitet. Wenn wir vergeben, sehen wir plötzlich Gott ganz anders, viel besser und viel klarer. Und Gott sieht uns. Wir sehen die Welt ganz anders, mit ganz anderen Augen. Wir haben den Durchblick. Können Gott vertrauen, sind abgeklärt. Wir wissen, wir sind auch Menschen. Und lass dir an meiner Gnade genügen, Paulus. Die Welt braucht Menschen, die selbst Vergebung erlebt haben. Die selbst Barmherzigkeit erlebt haben. Die selbst plötzlich Hoffnung bekommen haben. Denn dann können sie auch anderen Menschen Hoffnung geben. Die Welt braucht Menschen, die positiv sind, die optimistisch sind, die voller Zuversicht sind, die an Gott glauben. Und so weiter, die den Rücken frei haben. Und das kannst du nur machen, wenn dein Rücken frei ist, wenn du nicht immer wieder sagst, oh, hoffentlich ist er nicht hinter mir, hoffentlich sieht er mich und was weiß ich, verfolgt mich nicht. Weißt? Wir brauchen den Rücken frei. In unserem Rücken muss Gott dahinter sein und sonst niemand. Und solange Gott nicht in unserem Rücken ist, solange noch irgendjemand dahinter steht, noch hinter uns verfolgt, solange wir noch so einen Rucksack tragen von lauter Schuld und Schulden und Hypothek, die nicht abgetragen ist, geistlich, die Hypothek muss abgetragen werden. Wenn du niemand was schuldest und niemand dir was schuldet, dann bist du frei. Dann bist du, also Vergebung. Wenn man mit der Vergangenheit in Frieden lebt, wenn du dir nichts vorzuwerfen hast, ja, das war ich einmal. Verstehst du, das war ich einmal. Ich war einmal ein Gottloser, ein Heide, ein, was weiß ich, ein Sünder. Aber ich bin jetzt Christ geworden. Und niemand braucht mir was zu vorwerfen. Ich habe gezweifelt. Thomas der Zweifler, Petrus der Verleugner, Paulus der Mörder, Moses der Mörder, Noah der Säufer. Verstehst du ganz durch in die ganze Geschichte? Abraham der Lügner, David der Ehebrecher. Und so geht's die ganze Geschichte. Aber Gott muss uns vergeben, dass wir vergessen. Und bis uns die Vorwürfe, wenn andere noch kommen und so mit dem Finger zeigen, dass die uns nichts mehr ausmachen, dann bist du erst richtig im Reinen mit dir selbst. Naja, gut. war eine tolle Zeit. Verstehst du? Du kannst sowieso nichts rückgängig machen, was da gewesen ist. Du kannst nicht mehr ungeschehen machen. Vergebung ist, dass man schuldenfrei lebt. Ich habe keine Schulden mehr. Meine Schulden sind bezahlt. Und es ist wichtig, dass du schuldenfrei bist. Auch von okkulten Sünden. Da, wo Satans Dienst in Anspruch genommen hast, wo der Teufel immer wieder versucht, einzuhaken. Solange wir uns mit Fehlern anderer belassen. Jetzt komme ich noch ein bisschen tiefer. Das Geheimnis der Vergebung ist meine Botschaft. Solange wir uns noch mit Fehlern anderer an uns einlassen und belasten und vorwerfen denen, was die alles an uns getan haben, wie die uns verleumdet haben, wie uns Schwierigkeiten gemacht haben, wie uns ein Bein gestellt haben, wie uns bei uns gemobbt haben und uns geschädigt haben, wir werden keinen Frieden haben. Wir sind manchmal so als Menschen wie Bäume, die von einer schweren Schneelast niedergedrückt werden und die Äste brechen. Und wir wundern uns, warum unsere Knochen nicht funktionieren, unsere ganze Statur nicht funktioniert. Das sind Lasten, die uns bedrücken, Lasten, die uns tragen. Guck mal, wenn du immer so auf dem Puckel so viel Schulden trägst, Sündenlast, was auch immer ist, du wirst erdrückt. Oh, diese Frau ist eine Tochter Abrahams. Steh auf, richte dich und sei gerade. Aber die Gemeinde, dort die Synagoge, hat diese arme Frau bedrängt. Verstehst du? Ja. Diese Rabbis und die Lehrer, Frauen haben bei uns nichts zu melden. Die haben keine Seele. Glauben sie bis heute noch. So. Wenn wir nicht vergeben, werden wir teilhaftig ihrer Sünden, ziehen am fremden Joch, zerbrechen dabei. Weißt du, der Teufel versteht, durch fremde Sünden einen Trojaner bei uns einzunisten. Durch fremde Sünden. Jemand vergeht sich, versündigt sich, vergreift sich an uns. Verschwätzt sich über uns, verstehst du, verrät uns. Und dann haben wir schon einen Trojaner. Und der natürlich vermehrt sich wie der Krebs. Und Krebs ist nichts anderes als so ein Trojaner. Wer die Zukunft haben will, muss zuerst mal seine Vergangenheit lösen. Du musst mit deiner Herkunft klarkommen. Was mit deiner Herkunft ist, wir sind allzumal Sünder und mangelndes Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Wenn du das einmal weißt, dann bist du schon demütig und still und hältst den Mund. Hast nichts mehr zu melden. Wir sind allzumal Sünder. Und das ist, was Sinai uns predigt. Das ist, was auf Sinai passiert. Deshalb hat Moses nicht mal die Tafeln auf die Erde gebracht, die alle zerklopft, weil es so streng, so grausam, so brutal war. Sie haben die ganzen Israeliten, einschließlich der Bruder Aaron, der so heiliger Priester sein sollte, der gießt das goldene Kalb und die tanzen alle drum und was weiß ich. In uns steckt so viel Schuldhaftes. Zuerst mal von uns. Aber unsere Schuld vergibt der Herr. Vergib uns unsere Schuld. Verstehst? Die vergibt uns der Herr. Aber da gibt es noch eine andere Seite. Die Schuldigen. Und die Bibel spricht, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Das Geheimnis der Vergebung. Weißt du, von allen Seiten werden an uns Fehler gemacht. Angefangen von den Eltern. Zu viel Versäumnisse, zu viel Missgeschicke, zu viel Nachlässigkeit. Weißt du, so viele Leute haben sich an deinem Leben beteiligt. Du bist nicht allein. Du bist das Produkt deiner Gesellschaft. Da ist die Kindergartentante, die Kinderschultante, der Prediger, die Autoritäten, die Umwelt, die ganze Geschichte. Schau Jesus an. Verstehst du, wir sollen von Jesus lernen. Und Jesus vergibt uns. Er ist der Einzige, der Sünden vergeben kann, unsere Sünden vergeben darf. Sonst niemand anders. Weil er derjenige ist, der die Vergebung geübt hat. Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Denen, die gerettet werden. Das Wort vom Kreuz. Nicht das Kreuz rettet die Menschen. Das ist nur Holzstück. Kannst genauso Maschinengewehr nehmen. Das rettet die Menschen nicht, das Kreuz rettet nicht, sondern das Wort vom Kreuz. Und Jesus hat ein paar Worte vom Kreuz gesprochen. Und eines dieser Worte ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, so viele Leute, die haben bei Jesus sich versündigt. Weißt du, Josef und Maria, sie müssen nach Bethlehem gehen, da Kaiser Augustus, da sind die ganzen Obrigkeiten, die Gesetze ausgeben. Verstehst du? Du siehst gar nicht, wer sich da versündigt hat an der Geschichte Jesu. Ein Gesetz vom Kaiser Augustus, wir müssen alle nach Bethlehem gehen, also jeder in seine Heimatstadt. Maria war nicht verheiratet, Josef wollte sie verlassen. Jesus war ein ungewolltes Kind, kein Platz in der Herberge. Verstehst du, das ist Weihnachten, das hat er erlebt. Weißt du, schon allein diese ganzen Stoffeln, die ganzen Hirten, ja, wir haben keinen Platz. Verstehst du, für diese schwangere Frau, für diese Niederkunft. Du denkst, weißt du, das war alles perfekt. Guck mal, wenn diese Geschichte aufgearbeitet wird, das sind so viele Schuldigen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldnern vergeben. Da kommt ein Stall zur Welt. Dann kommen die Weisen, verstehst du, gar die böse Absicht, kommen die Weisen, stiefeln dann nach Jerusalem und bringen Jesus und 2000, mindestens 2000 Knaben in Bethlehem in große Gefahr, Lebensgefahr. Die wollen ja Jesus anbeten. Und gerade so viele Christen bringen dich, ob du glaubst oder nicht, in Lebensgefahr. Die wollen das gar nicht. Sie haben gar keine böse Absicht. Verstehst du? Aber durch ihre Dummheit, weil sie nicht in der Bibel lesen, weil sie nicht auf den Stern konsequent gucken und Jesus nachfolgen, bringen sie dich in Gefahr. Wie viele Leute haben mich in geistliche und seelische Gefahr gebracht als junger Christ? Die Flucht nach Ägypten hätte nicht sein müssen, wenn die Weisen nicht nach Jerusalem marschiert wären. Da wurde in Nazareth nicht akzeptiert. Und Jesus muss den ganzen Nazarener vergeben. Und dann steht noch ganz groß, Jesus von Nazareth am Kreuz. Verstehst du? Und das heißt immer wieder, Jesus von Nazareth, er schämt sich nicht an den Nazarener, weil er denen vergeben hat. Der heißt nicht Jesus von Bethlehem oder Jesus von Jerusalem oder Jesus von Kapernaum. Nein, Jesus von Nazareth, die den Abhang hinunterstürzen wollten. Jesus musste den Leuten vergeben. Überleg einmal, Vater, vergib ihnen. Jesus wurde nicht angenommen von seiner ganzen, ja, dem ganzen Volk. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er musste als Wanderprediger gehen. Hat nur eine Handvoll Leuten gepredigt. Verstehst du, der hohe Priester, wenn er einmal auftrat, hat er gleich 1 Million Leute gehabt. Und Jesus, bah, Leutchen da, wenn er 5000 Mal hatte, verstehst du, das war Sensation. Haben sie gleich eine Story draus gemacht. In Lukas 23, Vers 34 betet der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus musste eine ganze Menge von Leuten vergeben. Ganze Menge. Verstehst du? Schon allein die, die ihm die Nägel durch die Hände jagen. Selbst die, denen musste er vergeben, diese Henker, die ihm eine Dornenkrone aufsetzen. Jesus musste viele Menschen vergeben. Weißt du, die am Ort dort standen und gafften. Ach, anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Du musst auch manchen Leuten vergeben, die dir nachgafen. Verstehst du, und nachäffen. Und was sonst sie noch alles machen. Anderen hat er geholfen und die Vorwürfe machen. Weißt du, für andere betet und selber kriegt er auf alle vier. Die ihn verspotteten, sogar seinen beiden Mitleidensgenossen links und rechts. Und da heißt es, und die Tschecher spotteten ihn. Alle beide. Und dann plötzlich sagte er, du wirst mit mir im Paradies sein, dem anderen. Er hat es vergeben. Und das ist Vergebung. Er musste den armen Jüngern vergeben. Weißt du, die am Kreuz fehlten. Na, der Johannes war noch ein guter Mensch. Aber die anderen, die haben sich alle verkrochen, aus Angst vor den Juden. Die haben sie alle verdrückt. Er musste vergeben den römischen Soldaten, die ihre Befehle ausführten. Und du musst auch den Leuten vergeben, die nur an dir und bei dir die Befehle ausführten. Die tun nur, was sie sagen. Polizei, die lassen dich verhaften. Eine Hausdurchsuchung oder sonst noch was. Sie machen nur die Drecksarbeit, die Befehlsempfänger. Und es gibt so viele Befehlsempfänger, die auch bei uns sind. Die Lehrer, die Pastoren. Und was weiß ich, das ist die unterste Ebene, die Befehlsempfänger. Du musst ihnen vergeben. Leute, die ihn verhafteten, Juden mit den Knüppeln und Römer mit den Schwertern, du musst ihnen vergeben. Jesus sagt, ich bin's, nehmt mich. Der lief nicht weg. Weißt du, das Wort vom Kreuz ist total was anderes, als das, was in vielen Gemeinden gepredigt wird. Das Wort vom Kreuz ist nicht nur, dass man ein Kreuz hochhält. Ich mag das Kreuz. Aber mir, das Kreuz bedeutet mir nicht viel, aber die Botschaft vom Kreuz. Unter dem Kreuz verschwinden meine Lasten. Dort darf ich Gott abgeben. Weißt, Jesus musste vergeben den Folterknechten und dem Soldaten, der noch ihn testet, ist er tot oder nicht. Vater, vergib ihnen. Das war das letzte Wort Jesu, oder fast das letzte, eine der letzten Worte. Er schrie. Vergib den falschen Zeugnissen, die schrien und brüllten, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Zuerst einmal haben sie sich heilen lassen, sich behandeln lassen, sein Brot gegessen und dann kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Du, zuerst haben sie bei dir geschleimt und vieles andere mehr und jetzt musst du denen vergeben. Das ist Vergebung, ihr Lieben. Und die Leute wurden alle manipuliert, dass sie so aufgehetzt waren gegen Jesus. Und Jesus musste den ganzen Leuten damals, die so manipuliert waren, vergeben. Die hohen Priester, die religiösen Führer, sagt, kreuzigen, verlangt es von Pilatus. Er muss es tun. Demokratisch, die Mehrheit bestimmt. Und sie trieben ihren Mutwillen. Weißt du, Vater, vergib den Gelehrten, die gesagt haben, der Mann ist des Todes schuldig. Vater, vergib ihnen, die mich ausgeliefert haben. Vergib denen, und das ist unser Auftrag, vergib denen, die dich verdammen. Bet, Bruder, bet, Schwester. Klimpel es verein. Oder sonst noch was.
Verstehst du, die dich verteufeln,
die dich verfluchen, die dich verwünschen, die gegen dich hetzen. Vergib denen. Jesus sagt, vergib ihnen allen. Er nennt keinen Namen. Er nennt nicht eine Gruppe. Vergib nur den Juden. Nein, in dem Wort, wo Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, ist den Juden alle Schuld vergeben, ist den Römern alle Schuld vergeben, ist allen Heiden die Schuld vergeben, ist allen Generationen die Schuld vergeben. Verstehst du? Ist alle Schuld vergeben. Weißt du, dann kannst du nicht sagen, die Juden haben ihn gekreuzigt. Da hättest du genauso die Dummheit gemacht, denn du bist auch dabei irgendwo gewesen. In irgendeine Zelle, in deine Gene, deine Vorfahren. Vielleicht war ein römischer Soldat ein Germane, der heute dein Vorfahre ist. Kann alles möglich sein. Die haben Jesus gekreuzigt, nicht. Nein, er ist um unsere Sünde willen dahin gegeben worden. Aber er hat gesagt, vergib ihnen. In deinem Leben passiert so viel Unrecht, was zugefügt wird von anderen Leuten, wo man dich quält und foltert und was weiß ich. Vergib, vergib, vergib deinen Mördern. Du hast keine wahrscheinlich, aber vergib ihnen, die Rufmord begehen. Das ist schon schlimm genug, schlimmer. Der ist des höllischen Feuers schuldig, steht in meiner Bibel, der Rufmord begeht. Wenn du jemanden umbringst, okay, das ist, dann wirst du bestraft. Aber viele werden nicht bestraft für Rufmord. Die können sich dann so schön ausreden. Vergebung kann nur der aussprechen, der am Kreuz hängt. Jetzt komme ich noch eine. Ich muss noch schnell fertig werden. Ich habe noch hier ein paar Seiten, aber die will ich noch durchnehmen. Vergebung ist ein Geheimnis. Vergebung ist Fürbitte. Verstehst du? Vergebung ist nicht nur vergessen, nicht nur ich vergebe dir, ist Fürbitte. Und du hast erst vergeben, wenn du für deinen Mörder beten kannst. Deinem Dieb, der bei dir eingebrochen ist. Für deinen, ja, der dich missbraucht hat, der dich vergewaltigt hat, der dich zugrunde gerichtet hat. Fürbitte für das, fang an, Fürbitte für das Opfer. Weißt du, der Täter betet für das Opfer. Stephanus, Paulus wäre nie Christ geworden. Und warum viele nicht Christen werden durch dich? Ich sag dir das Geheimnis, weil du denen noch nicht vergeben hast. Stephanus betet, und Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Und da hinten steht der Saul von Tarsus, der junge Rabbiner. Denn es ist Todes schuldig. Er hat das Signal gegeben, Stephanus zu steinigen. Er. Und er wäre nie Christ geworden. Jesus wäre ihm nie begegnet, wenn Stephanus ihm nicht gesagt hätte, Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Fürbitte ist ein Wunder, wenn du das kannst. Die wenigsten können es. Der Gehängte ruft zum Himmel. Er weiß ja, das Unrecht ist links und rechts, sieht überall lauter Unrecht, dieser Herr Jesus Christus. Und dann betet er. Das Blut schreit zum Himmel. Und du glaubst gar nicht, wie viel Blut an unseren Händen klebt. Ich denke nur von Abel, schon ganz am Anfang der Bibel. Und das Blut Abels schrie zum Himmel. Schrie zum Himmel. Nach Rache, nach Vergeltung. Das ist Altes Testament. Aber jetzt kommt das Blut Jesu Christi. Es reinigt uns von aller Sünde. Eigene Sünde und die Sünde anderer, die sie an uns begangen haben. Was sie bei uns angestellt haben, was sie falsch gemacht haben. Jesus bittet, nicht, Herr, räche sich. Oh, der Herr strafe und züchtige euch, was ihr mir antut. Ihr werdet noch mal sehen. Von wegen. Er betet für sie. Petrus, hast du mich lieb? Jesus bittet für die Täter um Vergebung. Vater, vergib ihnen. Gib ihnen Gnade. Schenk ihnen Erbarmen. Sünden vergeben, Fehler vergeben, Versagen vergeben kann nur der Leidtragende. Nicht, ich vergebe den Deutschen oder den Juden, den Katholiken, den Protestanten. Nein, nur der Leidtragende kann für Vergebung bitten. Er kann sie entschuldigen, entsündigen. Nur der, der da alles auf, über den alles ausgegossen worden ist, gehe noch ein Stückchen weiter. Du bittest um Heilung, um Gnade, um Segen, um Beistand, um die Fülle, um die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Es ist ein Geheimnis. Fang an, für deine Freunde oder deine Feinde zu beten. Zuerst einmal mach die Feinde zu deinen Freunden. Und dann bitte für deinen Freunden. Beim Hiob heißt es hier, Hiob 42, Vers 10. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs. Nicht, als er sagte, ich weiß, mein Erlöser lebt. Da passiert noch gar nichts. Wir legen die Bibel manchmal falsch aus. Gott wandte sein Schicksal erst, als er für seine Freunde anfing zu beten. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er vorher gehabt hat. Als er anfing, für seine Freunde zu beten. Du musst zuerst einmal, bevor du für die beten kannst, sie zu deinen Freunden machen. Und jetzt pass auf, was da passiert. Lies mal weiter in deiner Bibel. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern, die ganzen Verwandten. Plötzlich kamen sie. Und alle, die ihn früher gekannt haben, und saßen miteinander in seinem Hause und sprachen zu, und so weiter und trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hat kommen lassen. Wie auch immer, er hat nicht gewusst, dass der Teufel dahinter steckt. Und jeder gab ihm ein Goldstück. Überleg einmal, jeder von ihnen, wo kam, gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als zuvor. Der Schlüssel ist, als er für seine Freunde betete. Der Betroffene entschuldigt die Schuldigen, die ihn verdammt haben. Hiob, du glaubst nicht richtig. Hiob, du stehst nicht richtig. Hiob, was weiß ich, was mit dir alles los ist. Man kann nicht sich selbst entschuldigen oder sich selbst vergeben. Das kannst du nicht. Er betete für seine Freunde. Nur der, der das Unrecht erlebt hat, kann für den Übeltäter beten, Vater, vergib ihnen. Und das Leben Jesu ist so voll von Übeltat. Er, der nur Gutes tat, hat eine ganze Brühe der Sünde über sich ausschütten lassen. Du kannst dir selber die Fehler vergeben, wenn du welche Fehler gemacht hast. Das ist okay, dir selber. Aber du, die du selbst, dir selbst angestellt hast oder selbst begangen hast, die kannst vergeben. Aber du kannst den Verbrechern, die an dir sich versündigt haben, nicht vergeben. Du kannst von dir aus, da brauchst du die Gnade Gottes. Die Liebe Gottes muss ausgegossen sein in deinem Herzen, dass du sagst, Vater, vergib ihnen allen. Oh Gott, trag's. Sie, verstehst auch die dich nicht mögen. Segne, die dich fluchen. Segne, die dich verdammen. Und es ist ein Geheimnis, wenn du anfängst zu segnen, die dich meiden, die dich nicht mögen. Ich habe in Heilbronn einen Fall gehabt. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, der saß immer hinten in der Gemeinde. Der kam zu spät und ging zu früh. Also der wollte mir nie begegnen. Aber der wollte meine Predigt hören. Dem habe ich gefallen. Und wenn ich den auf der Straße traf, hat er gleich die Straßenseite gewechselt. Und es ging Wochen, Monate, vielleicht ein ganzes Jahr. Und ich habe mich gefragt, mein Gott, was ist da los? Irgendwas stimmt nicht, der mag mich nicht. Und dann habe ich für ihn angefangen zu beten. Herr, dieser Bruder mag mich nicht. Aus welchem Grund auch immer, ich kann es nicht erklären. Ich habe es nicht falsch gemacht. Er mag mich nicht. Und dann sagt der Herr, fang an zu segnen. Oh, den kriegst du gar nicht. Der kommt so früh, war zu spät und geht zu früh. Und dann weichte die ständig aus. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Das ist meine Sache, die Gott mir gezeigt hat. Ich soll ihn segnen. Dann habe ich mich vorgestellt, ich bin in der Versammlung und dieser Bruder kommt nach vorne und ich lege ihm die Hände auf und ich segne ihn, der mich nicht mag, der mich nicht, wenn mir aus dem Weg geht, und ich segne ihn. Das ging so eine Woche, vielleicht 10 Tage. Ich habe jeden Tag gesegnet und habe vergessen, verstehst du, irgendwas, ich habe nicht gebetet, Herr, rette seine Seele. Er war ja Kind Gottes. Er gehörte dem Heiland. Aber er ging irgendwie mir aus dem Weg. So, ich segnete. Und ein paar Mal noch in der Segnungszeit ging er mir auch noch aus dem Weg. Habe ich gesagt, Herr, guck mal, das funktioniert doch gar nicht. Ich segne ihn und er geht mir trotzdem aus dem Weg. Und Gott hat gesagt, mach weiter, lass dich nicht unterkriegen, segne ihn weiter. Und ich, jedes Mal, ich segnete ihn und weißt, eines Tages kommt er auch tatsächlich entgegen und geht auf der anderen Seite. Dann kommt er auf meine Seite rüber und sagt, Johannes, ich muss dir was sagen, ich kann nicht mehr. Ich hab dich lieb. Verstehst du? Ich hab dich lieb. Hat nicht viel gesagt. Verstehst du? Aber plötzlich sagt er hat mich lieb und das Band ist wieder geknüpft. War sogar Mitarbeiter bei mir in der Gemeinde. Verstehst du? Und alles später, weißt du, aber ich habe nicht gefragt, was hast du verbrochen? Was habe ich dir getan? Ich wollte gerne wissen, was alles so gewesen ist. Nein, ich habe dich lieb. Er hat die Sache aufgearbeitet. Und genauso, wir müssen Gott überlassen, dass die Leute selber die Sache aufarbeiten. Wir müssen nur sie segnen. Deine Kinder, segne sie, nimm dein Foto und leg deine Hände ein Jahr, eine Woche, ein Monat oder was weiß ich und segne. Und Gott wird es tun. Und überlasse Gott die Resultate und suche nicht das. Guck mal, jetzt kommt er auf der Seite. Okay, jetzt gehe ich auch da. Nein, Gott muss es fügen. Der Herr hat es gefügt. Aber zuerst einmal muss er mich verändern. Zuerst muss er mich befreien von diesen Vorurteilen. Oder was auch alles. Von der Vergeltung oder Züchtigung. Herr, kannst du nicht ihm den Heiligen Geist geben und zeigen, was los ist? In Jesus segnest du deine Feinde. Nur durch Jesus. Liebst du deine Feinde als Freunde? Bittest für die, die dich verfolgen? In Jesus, ja, da hakst du die Vergangenheit ab. Da muss auch gar nicht groß erklären, warum, wieso und weshalb. Weißt du, das ist nicht Vergebung. Das ist, da wühlst noch einmal auf. Mein Vater hat einen guten Spruch gehabt. Wir waren Landwirte, ich bin auf dem Land groß geworden und so weiter. Und er hat immer so einen Spruch gehabt, wenn man in der Scheiße rührt, stinkt sie. Deshalb, vergangene Sachen, erledigte Sachen, was ausgeschieden ist, was von dir weg ist, lass es liegen und rühr nicht rum. Und rühr nicht rum in der Geschichte. Gott soll es sein. Und wenn Gott es will, Gott will es offenbaren, aber Gott will es nicht. Jesus hat nie nachgefragt, was hat er gesündigt, wie oft hat er gesündigt und wann hat er gesündigt. Nein, dir sind deine Sünden vergeben. Ich werde nie vergessen, dann kommt er, nimmt mich in den Arm, küsst noch. Er steht und sagt, ich habe dich lieb. Vergebung. Judas bereute. Er hat sich schuldig gefühlt, aber das hat nicht ausgereicht. Weißt du, erst dann, wenn du für deinen Schuldigen betest und ihn zu Freunden machst, und dann erst hast du die Vergebung verstanden, und dann erst wirkt die Vergebung, und erst dann vom Kreuz her, nur vom Kreuz her, kannst du für deine Mörder beten. Aber viele sind noch nicht am Kreuz. Die sind vielleicht am Fuß vom Kreuz, aber noch nicht am Kreuz. Die Worte vom Kreuz, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung muss verstanden werden. Erst dann, wenn du deinem Betrüger für den Betrüger betest, also die Vergebung verstanden, erst wenn du für den betest, der dich geschändet hat, der dich Schwierigkeiten gemacht hat, der dich belogen hat, weißt du, erst wenn du für diese Leute beten kannst, die dich ruiniert haben, die dich krank gemacht haben, wirst du gesund werden. Erst wenn du für die betest. Bete nicht für dich, Herr, heile mich, sondern fang an, den zu segnen, der dich so viel Ärger macht, der dich in den Tod treibt. Wenn du das aussprechen schaffst, durch die Gnade Gottes, und anfängst für die zu beten, die dich beleidigen, die dich bestehlen, belügen, ausnützen, die dich kopieren, die dich benachteiligen, die dich herzlos behandeln und gemein zu dir sind, erst wenn du für die betest, hast du den Sieg. Bist ein Überwinder. Bist auf der Seite Gottes. Fang an, für diese Leute zu beten und zu segnen und Gutes zu wünschen. Nicht nur zu beten, oh Herr, du siehst jetzt mein Bruder sowieso, segne ihn. Nein, dass du gute Wünsche schreibst, Geburtstagsgrüße und alles, was weiß ich. Räume die Schublade mal aus bei dir. In deiner Schublade steckt so manches alte Zeug, verstehst du, was da alles ist? so alle Erinnerungsstücke, so einige Schwächen, schlechte Zeiten, Ängste und so weiter, irgendwelche Dinge, die passiert sind, räum deine Schublade auf und siehe, was du vergeben kannst. Und es ist Stückwerk, alles ist Stückwerk. Du kannst nicht alles auf einmal. Wenn du das alles auf einmal schaffen würdest, du würdest zusammenbrechen. Unser Schweigen. Ja. Weißt du, wenn wir schweigen, passiert nichts. Wir müssen anfangen zu vergeben. Ich vergebe der Marie, dem Karl, dem Ludwig, dem Fritz und wem auch immer es. Nicht Buße tun für unsere Sünden, die wir getan haben. Das ist eine Sache. Aber wir sollten Gott bitten um Vergebung für andere. Dann wird es uns vergeben. Vergib und es wird dir vergeben. Die Hauptsache, die Hauptsünde der Heiligen ist die Sünde der Unterlassung. Sie vergeben nicht, deshalb haben sie auch keinen Frieden und keine Ruhe. Vergib. Dann befreist du dich, vergib. Und dann wirst du merken, was dann plötzlich anfängt zu fließen, wie beim Hiob. Und der Herr segnete ihn doppelt. Dreifach. Solange du auf jemanden sauer bist, dich über jemanden ärgerst, auf jemanden eifersüchtig bist, jemand dich noch nervt, das sind die Menschen, das kannst du merken, das sind die, die auf mich angesetzt sind, die mich nerven, die mir keine Ruhe geben. Da wachsen die Probleme, da wachsen die Tumore, da wachsen die Krebse, da wachsen die ganzen Metastasen. Das Wundermittel für jede Heilung ist und bleibt für mich vom Wort Gottes her die Vergebung. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Und Herr Jesus, wir möchten heute uns ganz unter dein Wort stellen und sagen, Herr, so wie du den Menschen vergeben hast, lehre uns, hilf uns. Wir sind nicht in der Lage, Herr Jesus, von uns aus etwas zu tun. Ohne dich können wir gar nichts tun. Aber du bist die Kraftquelle Gottes. Und dir möchte ich jetzt wir alle Dinge anheimstellen. Und wir überlassen uns dir, Herr Jesus, hilf uns zu vergeben. Herr, so wie du uns vergeben hast, dass wir die Sünde nicht mehr anrechnen, dass wir nicht mehr auf die Sünde schauen, sondern dass wir von diesen Dingen wegschauen können, vergessen können diese Dinge und in einem neuen Leben leben dürfen und können. Danke, Herr, für diese Gnade. Es ist Gnade, es ist Gnade, es ist Gnade. Und wir lassen uns an dieser Gnade genügen heute Nachmittag. In Jesu Namen. Amen.